Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlag und Fertig. Fabi, ich bin zurück aus dem Urlaub. Und was ich mal wieder gemerkt habe, dass, so wenn es um Sonnenbaden geht, dass ich da einfach eine Lernkurve habe, die entweder stagniert, aber ich würde schon fast sagen, eine negative Steigung hat. Weil ich lerne einfach nicht daraus und ich sage das jedes Mal am Anfang des Urlaubs oder wenn ich weg bin, ich kriege eigentlich nicht so viel Sonnenbrand, nicht so wirklich, außer auf meiner Lippe. Und ich habe mir schon 3-4 Mal so ein Labello geholt mit UV-Schutz, benutze ihn aber nicht. Das also, wie dumm kann man sein?
Hört sich wirklich nach einer negativen Lernkurve an.
Und ich finde das so unangenehm, dann bist du wieder zu Hause, so 2-3 Tage später und dann fängt das ja so an zu bröckeln und es tut richtig weh, wenn du dann irgendwas mit Säure isst, das schmerzt ja einfach auch nur.
Ich hatte tatsächlich noch nie Sonnenbrand auf der Lippe. Ich höre das auch zum ersten Mal, dass das geht, dass das technisch möglich
echt
ist.
Technisch möglich ist. Ja, unser Körper, ne, ein Phänomen.
Ja, oder dein Körper. Wünschte,
ja, das wird schon noch anderen so gehen. Also ich hoffe, da fühlen sich welche abgeholt. Weil wenn ich der Einzige bin, dann sollte ich vielleicht doch nochmal zum Arzt gehen.
Gehen denn auch Leute ins Sonnenstudio, um die Lippe richtig braun zu kriegen? Also geht das dann auch?
Um die Lippe braun zu kriegen. Also ich glaube, das ist jetzt ein bisschen hochgefasst. Also ist jetzt nicht so, dass ich bewusst meine Lippe bräune, sondern das will ich eigentlich gar nicht machen. Aber um auf deine Nachfrage zurückzukommen, die du nicht gestellt hast, es ist jetzt wieder ganz gut verheilt.
Entschuldige, wie geht es dir denn?
Mir geht es mittlerweile wieder sehr gut. Meine Lippe hat sich regeneriert. Auch das ist ein Phänomen des Körpers.
Dann kannst du ja jetzt wieder eine dicke Lippe riskieren.
So ist es. Da, ja, also ich würde dich jetzt auch mit in die Pflicht nehmen, wenn ich sage, ich fahre das nächste Mal wieder weg, dass du mich auch nochmal dran erinnerst, dass ich mich vor allem um meine Lippen kümmere.
Ja, Rest egal. Hauptsache Lippe.
Rest egal. Rest kannst du rot sein wie ein Krebs, aber guck auf deine Lippe, danke. Ja, das wollte ich dir einfach mal mitgeben und da hoffe ich, dass du da mitwirken kannst.
Also du gibst mir direkt Fürsorgepflichten mit auf den Weg.
Ja, ja. Okay. Würde ich jetzt einfach mal machen.
Quasi nachgeholter Zivildienst.
Hast du keinen Zivildienst gemacht?
Nee, ich musste ja nicht mehr, es war ja alles abgeschafft, beziehungsweise ausgesetzt.
Ah.
Die Wehrpflicht ist ja nur ausgesetzt, nicht abgeschafft.
Ah, okay. Ja, ich musste nämlich noch was machen.
Was
also
denn?
Ich war bei der Musterung, wurde leider nicht ausgemustert.
Aber.
Und habe mich dann für ein freiwilliges soziales Jahr entschieden.
Das beim kann man FC. Ja auch machen.
Das waren mehrere
freiwillige. Pflegefälle kümmern.
Das war deutlich mehr als eins. Ich weiß nicht, ob mir das im Nachhinein noch angerechnet wird.
Das ist eher ein freiwilliges asoziales Jahr. Obwohl, ja. Ach
Quatsch, nein.
Nein.
Das nicht. Aber ich habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht.
Wo denn? Was hast du denn gemacht?
Ich war in Auersmacher beim Sportverein.
Nein.
Konnte da mein. Ja, doch.
Mal da richtig in andere Welten reinschnuppern, ne?
Ja, ja. Also, ich wusste selbst nicht, dass das funktioniert. Ich dachte auch immer, es gibt eben Zivildienst und eben Wehrdienst. Und dann hatten. Ja, welche Position hatte er? Also eine Geschäftsführer oder Vorsitzender bei uns im Verein, der meinte dann, ja, dann mach doch ein freiwilliges soziales Jahr bei uns. Das kriegen wir auf jeden Fall, also das gibt's und das ersetzt den Zivildienst. Und da habe ich gedacht, komm, das hört sich besser an als Zivildienst, das trifft mehr meinen Geschmack und dann habe ich das gemacht. Da muss ich dann so Jugendmannschaften, Schul-AGs leiten und so ein paar Sachen, ich sag mal organisatorische Sachen im Verein.
Am Würstchenstand stehen.
Das tatsächlich nicht. Da hatten wir zu gute Bräter. Brater, die sich um die Würstchen gekümmert haben. Das hätte ich nicht machen können. Da wären die Leute unzufrieden gewesen. 100%. Nee, aber das habe ich gemacht. Das war auch, muss ich sagen, recht entspannt.
Ja, ich, wie gesagt, habe davon profitiert oder auch nicht profitiert. Da scheiden sich ja die Geister in der gesellschaftlichen Debatte, ob es diesen jungen Leuten nicht mal ganz gut tun würde, auch was zu tun. Ich, wie gesagt, musste nichts machen und habe dann aber ja meine Betreuungspflichten quasi bei Oliver Welke direkt aufgenommen. Von daher würde ich sagen, es zählt auch. Ich habe da auch Dienst geleistet.
Ich muss mal ganz kurz ans Telefon rangehen. Es könnte ein Handwerker sein. Ich bitte um Verzeihung für die kurze
Ich hoffe, wir hören alle mit.
Nein, ich mute mich jetzt mal. Hallo, Hector hier. Perfekt, ich mache ihn auf. Also, ich muss ganz kurz den Handwerker reinlassen. Ich komme wieder in einer Minute. So, ich bin zurück.
Wie war's? Wie war eure Begegnung? Habt ihr euch tief in die Augen gesehen?
Ja, es war sehr innig. Und ich hoffe, er kann uns helfen.
Hast du einen Blick ins Maurer-Dekolleté geworfen?
Nee, noch nicht. Vielleicht gleich nochmal. Vielleicht kann ich gleich einen Blick erhaschen.
Kann ich Ihnen was anbieten? Naja, ist ja hier, das wird ja zu intim für so einen kleinen Podcast wie uns, ne?
Ja, wobei, das ist doch das Schöne an so einem kleinen Podcast, dass der so intim ist, ne?
Sonst hol den Handwerker doch mal dazu.
Nee, lass mal gut sein, wir machen jetzt einfach hier ganz normal unser Programm weiter.
Es folgt Werbung.
So, Fabi, neulich war ich, wie sich das für so einen Frührentner gehört, mal wieder.
Na, sag's nicht. Das kommt so snobbig rüber, wenn du Dubai erwähnst.
Hä? Ich wollte nur sagen, dass ich nach
Abu Dhabi, ist auch nicht viel besser.
Das ist doch völliger Quatsch. Ich bin mal wieder nach Auersmacher gefahren, in meine Heimat.
Ja, okay, aber dann macht doch unsere Werbung gar keinen Sinn mehr. Es geht doch um Ausland.
Ja, genau. Und du sollst jetzt den Kracher-Gag bringen. Saarland ist Ausland.
Mensch, Jonas, du lernst schnell dazu.
Ja, von den Besten, ne?
Und was wolltest du im Ausland machen?
Das Staffelfinale vom Bergdoktor gucken. Ist doch klar.
Und hä, wie hast du es dann geschafft, die Mediathek anzuschmeißen? Etwa mit unserem Top-Partner NordVPN?
Richtig. Du hast dich ja anscheinend auch schon reingefuchst, oder?
Klar, ich war doch letztens erst auf Bali und wollte den FC zaubern sehen.
Mit NordVPN greift ihr nämlich sicher auf eure Lieblingsstreams und Inhalte aus eurem Heimatland zu. Egal, wo ihr gerade auf der Welt seid.
Korrekt, ich habe easy meinen Standort gewechselt, virtuell, und konnte mir den Traumfußball gönnen.
Und das geht bei mehr als 7700 Servern in 118 Ländern.
Ja, da wird das Saarland und Auersmacher sicher dabei sein.
Also nichts wie ran an unseren großen Rabatt nordvpn.com/schlagundfertig, damit ihr nicht das Staffelfinale vom Bergdoktor verpasst.
Alle Infos auch wie immer in den Shownotes.
Das war's mit der Werbung.
Ja, ich habe euer Heute-Show-Spezial gesehen und ihr habt euch ja vorrangig mit Brücken beschäftigt.
Ja.
Und ich glaube, so ein Heute-Show-Spezial über die Infrastruktur Deutschlands, das wäre ausgeufert. So viel Sendezeit habt ihr gar nicht, oder?
Ja, man muss sich da natürlich auf Themen festlegen. Mit der Deutschen Bahn haben wir uns ja auch schon mal intensiv beschäftigt. Die würde ja auch zur Infrastruktur gehören, aber genau wie du sagst, bei 16.000 maroden Brücken im Land hat es gereicht, glaube ich, sich darauf zu konzentrieren und vor allem auf die Fallstricke, die da rumrum liegen. Stichwort Bürokratie, die betreffen ja dann auch die anderen Teile, nicht nur die Brücken.
Das ist wohl wahr. Aber was ich sagen muss in dem Beitrag, dass man so ein bisschen auch so Politikergenerationen mal wahrnehmen konnte. Also ich meine, die Bauministerin, die hat schon ein bisschen anders auf euch reagiert als ein Per Steinbrück.
Ja, Clash of Cultures, kann man sagen.
Das ist wohl wahr, ja. Ja, ist auch so.
Ich finde auch, die Bauministerin ist ja jetzt auch relativ neu und kommt ja aus dem Start-up-Bereich und hat, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich kannte es jetzt persönlich nicht, aber Kitchen Stories erfunden. Ich glaube, das ist so eine Rezept-App und
ich glaube, ich habe davon mal gehört.
Hat die, glaube ich,
aber benutze jetzt auch nicht unbedingt.
20 Millionen oder so an Bosch verkauft oder so. Also, die ist, glaube ich, nur noch aus Hobbygründen in der Politik.
Katsching müsst ihr jetzt machen, ne?
Das stimmt. Hier wird es endlich mal passen.
So, und ja, aber das hat man, den Unterschied hat man schon gemerkt.
Ich finde auch, die hat es gut gemacht. Die war locker, sympathisch. kam gut rüber. Das Spannende wird natürlich sein, finde ich, das war ja für uns auch so ein bisschen die Schwierigkeit, man kann jetzt ihr persönlich oder generell der neuen Regierung ja nicht wirklich was vorwerfen. Dafür sind sie ja viel zu kurz im Amt. Und die Sachen, die sie in den Koalitionsvertrag geschrieben haben zu den Themen, zum Beispiel zum Stichwort Planfeststellungsverfahren, eins meiner Lieblingswörter, ja, gleich nach Spannungsriss korrosionsgefährdet. das ist ja gut, aber spannend wird es jetzt sein zu sehen, ob da sich in 2 oder 3 Jahren wirklich was geändert hat, ne? Und jetzt gerade sagt sie das und dann werden wir sehen. Das wird der entscheidende, wie sagte Per Steinbrück, von der Erkenntnis zum Sprung.
Ja, aber das ist ja tatsächlich dann, woran ihr sie ja auch messen könnt, die nächsten Jahre. Das heißt, wenn es in Punkten, die er sie befragt hat, ja nicht vorangeht, das ist ja der Maßstab.
Ja, und können wir ins Archiv gucken. Und dann,
wir hätten da was, wir hätten da einen kleinen Clip. Der ist aber schlecht gealtert. Ja, aber ich finde das ganz gut, dass dann so Leute auch mal in die Politik kommen, auch in die Regierung, die so einen gewissen Elan versprühen und wo du denkst, das könnte schon was werden.
Ja, fand ich auch. Ich fand aber trotzdem auch Per Steinbrück in seiner trockenen norddeutschen Art, es hat mir sehr gut gefallen.
Ja, als Zuschauer habe ich da auch sehr gern zugesehen.
Wie er mich so komplett hat abtropfen lassen.
Ja.
Ja, plakativ darstellen ist ihm gelungen.
Also da würde ich gerne mal, da hätte ich ihn gerne danach gefragt, so, warum waren sie jetzt da, warum haben sie da jetzt mitgemacht?
Ja, aber ich meine, er konnte ja seine Punkte machen.
Ja.
Und die Vorschläge sind ja auch da gut. Aber ich fand auch, sein Gesichtsausdruck war immer sehr schön stoisch.
Ja. Ja. Aber hat auf jeden Fall ein gutes Pokerface aufgesetzt.
Ich musste gleichzeitig auch mich zusammenreißen, im Interview nicht zu lachen, als ich dann den ganzen Quatsch erzählt habe und er dann so aus dem Licht sagt: Ja, das habe ich alles selber erlebt. Beim Bau der A20 so und so. Da ging es um einen Vogel, der hieß die Wiesenralle. Da musste ich mich auch so zusammenreißen, weil er es auch so trocken und geil formuliert hat. Die Wiesenralle, lateinischer Name, Krex, Krex.
Ja, also da hätte ich auch nicht an mich halten können, glaube ich.
Deswegen, es hat schon Spaß gemacht. Und ansonsten fand ich, was mir auch wieder gefallen hat, dass wir ja dann auch viele Verantwortliche vor Ort getroffen haben und dass man sich ja nicht über die lustig macht, sondern dass mal deren Nöte da geschildert werden. Also wenn ich jetzt da auf der Baustelle in Nürnberg war, die dann mal erzählen, dann ändert sich da eine Regel, dann musst du nochmal das Lärmschutzgutachten, was wieder ein Jahr drauf geht. Oder die Fledermäuse, die es nicht mal gibt unter der Brücke und trotzdem ist es potenzielles Fledermausgebiet und du musst Fledermauskästen aufstellen, ja, weil ja Fledermäuse kommen könnten. Also es sind ja alles so Schleifen, wo man denkt, ja, tja.
Ja, einmal reicht.
Genau.
Ja, vor allem, dass man, also ich sag mal, als Autofahrer oder generell, wenn du im Verkehr bist, da regst du ja immer nur über die auf, die bauen, ne? Die da vor Ort sind. Die dann oftmals ja auch nichts dafür können.
Und es ist ganz schön, dass und wie der Projektleiter meinte, also wir waren ja jetzt dabei, wo sie angefangen haben, diese Brücken zurückzubauen. Und der hat, glaube ich, im Interview gesagt, ursprünglich geplant war dieser Rückbau für 2019. Du denkst, ich meine, 6 Jahre später, weil immer wieder irgendwelche Schleifen gemacht werden müssen. Und ich finde ja, ich will auch gar nicht zu sehr gegen gute Planung und so weiter und so fort, aber das ist ja ein Ersatzneubau. Also da steht die gleiche Brücke ja schon seit 70 Jahren oder seit 50 Jahren. Also, ja. Trotzdem, ja,
vor allem,
es sind in Deutschland immer so Ordnung, akkurat,
ja, auch wenn,
Aktenordner. Entschuldigung.
Wenn die ja auch nochmal neu geplant werden, neue Gutachten, was da auch Kohle verbrannt wird im Endeffekt, das macht ja keiner umsonst.
Nee,
das heißt, wenn du für eine Baustelle 8 Guthaben brauchst, die identisch sind, wahrscheinlich, dann bezahlst du einfach 8. Der die Gutachten macht, der sagt, ja, Prost Mahlzeit, danke, schön, dass ihr wieder da seid. Aber der Rest ist einfach ja auch vermutlich viel rausgeschmissen. Und da wundert es mich nicht, dass da irgendwie 400 Millionen fehlen, 400 Milliarden, was nur die Brücken betrifft, ne?
Ja, es ist, das ist alles zu lange schleifen gelassen worden. Ich fand da auch total interessant, was dieser Professor Marx gesagt hat, den hatte Lutz ja im Interview, der, glaube ich, Brückeningenieur ist, dass wir Deutschen als Einzige nach diesem Motto Build and Forget bauen. Also wir bauen die Brücken und dann lassen wir sie liegen und überprüfen sie alle 6 Jahre gesetzlich vorgeschrieben, weil wir es müssen. Dann stellen wir die Schäden fest und gehen wieder weg. Und das machen wir so lange, bis die Brücke so kaputt ist, dass wir sie abreißen und neu bauen müssen. Das ist halt die teuerste Art. Also es ist nicht so clever, würde ich sagen.
Ja. Also es hört sich nicht so clever an. Aber ja. Aber man hat ja auch das Gefühl, dass so Leute sich ja damit beschäftigen und jetzt wird das mal so ein bisschen wirklich öffentlich, aber das muss ja dann im Endeffekt trotzdem irgendwo umgesetzt werden. Und das macht ja anscheinend keiner seit Jahren.
Also das ist jetzt eben, ne? Die Frage,
ja, wo passiert es jetzt
oder nicht? Passiert es oder nicht? Weil auch Per Steinbrück hat ja gesagt, Friedrich Merz hätte sich seine Vorschläge angehört. Das, ja. Jetzt, also jetzt ist Zeit zu liefern. Time to shine, Fritze Merz.
Was willst du tun? Mal gucken. Wie gesagt, die Messlatten sind jetzt gesetzt und
jetzt heißt es warten.
Ja,
und vier hoffen, Jahre dass die Brücken Zeit. Nicht einstürzen in der Zwischenzeit.
Toi, toi, toi.
Jetzt fand ich wirklich interessant, dieser Fachausdruck Brücken ohne Ankündigungsverhalten sind die meisten davon, weil sie eben spannungsriss-korrosionsgefährdet sind. Das heißt, diese Spanndrähte, die da in dem Beton verbaut sind, sind halt im Beton und niemand sieht, in welchem Zustand die sind, wie gerostet oder so. Und darum heißt es Brücken ohne Ankündigungsverhalten, weil die halt ohne Ankündigung einfach einstürzen. Ja. Von außen sehen sie frisch aus, aber innerlich sind sie tot. Wie so ein FC-Spieler wahrscheinlich. Oder ein Schalke-Spieler, es muss ja nicht immer der FC sein. Also es geht ja auch mit anderen.
Ja, das ist wohl wahr. Aber wenn wir jetzt so, wenn du gerade auf den FC zu sprechen kommst, wir hätten da eine Idee und da würde ich gerne wissen, was du davon hältst. Ich meine, es ist ja eh Wahljahr, ne? Also die Bundesregierung wird neu gewählt, beim FC wird jetzt ein neues Präsidium gewählt. Was hältst du denn davon, da eine Wahlarena zu veranstalten? Weil es gibt ja aktuell 3 Teams, die kandidieren im Präsidentschaftskampf. Was hältst du davon? Wenn wir das machen, wir als Moderatoren.
Haben wir denn auch dann so Analysen und Grafiken und Nachwahlbefragungen, dass wir das richtig schön aufbereiten können? Also weißt du, wir sehen immer Jörg Schönborn am Wahlabend da stehen mit seinen Grafiken, die weiblichen unter 20-Jährigen haben so gewählt, die linksrheinischen, stelle ich mir dann in Köln vor.
Also, ja, da muss man natürlich noch drauf rumdenken, aber klar kannst du da, wenn wir so eine Live-Wahl-Arena machen und die 3 Präsidentschaftskandidaten am Pult stehen haben mit irgendwelchen Abstimmungsgeräten und die werden dann analysiert von ihm.
Aber
live auf der Bühne.
Aber willst du quasi ein TV-Duell machen? Also ist es vor der Wahl oder ist es nach der
genau.
Wahl?
Nee, vor der Wahl. Also vor der Wahl,
ja, okay.
TV-Duell, wo sich jeder Kandidat nochmal präsentieren kann. Also ich meine, ein Team darf ja an der Wahl auf jeden Fall teilnehmen. Die wurden vom Mitgliederrat bestimmt. Die dürfen ja. Und die anderen 2 müssen erstmal 4.500 Stimmen sammeln. Und da darf ja jedes Mitglied auch beiden Teams die Stimmen geben. Das heißt, wer da Bock drauf hat, dass es 3 Teams im Endeffekt zur Wahl gibt am Wahltag auf der Mitgliederversammlung, dann kann man auch beiden Teams ja die Stimme geben, um das auch ja,
ein
zu
bisschen
haben.
Spannung
genau,
herzustellen.
Auch eine Auswahl zu haben an der Wahl. Und das wäre schon spannend. Und um da genau zu wissen, so wie ticken die Kandidatenteams, wäre das doch eine gelungene Sache, wenn wir das machen würden. Ne?
Du hast so ein Grinsen im Gesicht, das sonst eigentlich von mir kommt.
Ja, ich würde das.
Guck mal, du warst doch mal so ein harmloser, unschuldiger, lieber Junge. Was ist aus dir geworden?
Das bin ich doch immer noch.
Jetzt sehe ich schon diese Vorfreude auf dieses TV-Duell, das, wo du die Kandidaten mal richtig in die Pfanne hauen kannst.
Nicht in die Pfanne? Also ich will ja. Guck mal, ich will doch auch nur wissen, was die alle auf der Agenda stehen haben.
Genau, würde ich mich auch rausreden. Ich will doch nur wissen.
Wo sie sich unterscheiden.
Genau.
Ich hab jetzt meinen Mitgliedsbeitrag bezahlt. Das heißt, ich bin auch wahlberechtigt. Und deswegen würde ich das gern wissen, wen ich dann auch auf der Mitgliederversammlung wählen würde. Und das wäre ganz gut, die einfach zusammen zu haben. Dann müsste ich mir nicht alle Sachen angucken oder durchlesen.
Also es ist persönliches Interesse dann doch, was dahinter steht.
Auch ja.
Wichtig wäre für mich nur eins, wenn wir wirklich so ein TV-Duell machen, dass wir darauf achten, dass die Pulte nicht zu niedrig sind, ne? Dass nicht ein Kandidat dann da hinkommt und sagt, dieses Pult ist zu niedrig. Das war aber anders besprochen.
Ja, ich sag nur, einer von den Präsidentschaftskandidaten, der ist, glaube ich, 2,06 Meter oder so, oder 2,04
Meter. Da kommt ja nicht mal Friedrich Merz mit.
Das stimmt. Ja, also wie gesagt, vielleicht haben die Leute da ja Interesse dran und wir können da drauf rumdenken. Ich würde es spannend finden.
Wir denken mal drauf rum.
Falls jemand Interesse hat, auch von den Kandidaten, gerne bei uns melden.
Ja, schreibt uns, meldet euch bei der Mitgliedsnummer.
Oh, da müsste ich jetzt nachgucken, ja, das weiß ich jetzt nicht.
Reichen wir nach.
Ja, die können doch meine Daten einsehen, mit Sicherheit. Deswegen haben auch meine Mailadresse dadurch.
Sonst wärst du ja ein Unbekannter, ne, in der Gleichung.
Ja, in Köln ist es immer schwer, an irgendwelche Nummern ranzukommen. Da kennt ja keiner wen, ne? Nee, also wenn wir jetzt gerade über das FC mal gesprochen haben, es ist ja eh spannend und es wird auch eine spannende Wahl wahrscheinlich, weil es dann doch. Also es ist eine spannende Zeit für den FC und ich glaube, das wird interessant, was da im Herbst passiert. Und vielleicht können wir uns dadurch informieren. Zwinker, zwinker.
Ist auf jeden Fall spannender als die Club-WM, die gerade läuft.
Was?
Wie fandst du die geniale Überleitung? Spannender als die Club-WM.
Ja, also ich bin ganz froh, dass ich die Highlights kann ich mir dann morgens mal angucken, da habe ich was zu gucken. Aber ansonsten muss ich auch sagen, bin ich gar nicht into it.
Ich finde es auch ein bisschen geil, dass Herr Infantino zumindest, was die Stadionauslastung angeht, wird es ja auch nicht gerade als Mega-Event wahrgenommen. Also ich habe gesehen, dass die Karten ja richtig verramscht werden.
Ja? Werden die auch verschenkt oder nur ja, ganz,
das war
ganz billig
wohl,
angeboten?
Vor einem Jahr oder so, als sie zum ersten Mal angeboten wurden, haben halt Karten so 300 € gekostet. Und jetzt gibt es zum Beispiel dann für so Studenten in der Stadt so eine Aktion, du kannst eine für 50 € kaufen und kriegst dann aber nochmal 4 umsonst obendrauf für deine Freunde.
Das hört sich ganz gut. Guter Deal.
Weil die Stadien einfach nicht voll geworden sind. Und beim Thema Club-WM habe ich auch noch eine Quizfrage für dich vorbereitet.
Oh. Ja.
Also, es gibt ja extra für diesen tollen Wettbewerb eine ganz neue Trophäe.
Ja.
Das hat, glaube ich, Tiffany's im Auftrag der FIFA entworfen. Also jetzt kommt die Quizfrage. Ich gebe dir mal A, B und C als Antwortmöglichkeiten, dann kannst du dich ja entscheiden.
Ja.
Also wir können jetzt vielleicht so Wer wird Millionär Musik einspielen, ne? Auf der neu geschaffenen Trophäe für die Club-WM sind natürlich auch Platzhalter für die zukünftigen Gewinner, die dort eingraviert werden, irgendwann. Aber es sind natürlich auch noch andere Sachen eingraviert. Wie oft zum Beispiel ist der Name des FIFA-Präsidenten Gianni Infantino eingraviert? A, kein Mal, weil es geht ja um den Fußball. Was hat da der FIFA-Präsident zu tun? Es geht ja auch um sportliche Höchstleistungen. B, einmal als FIFA-Präsident, der aktuell amtiert, während dieser
Wettbewerb. Der das quasi so ins Leben gerufen hat.
Genau,
ne?
Ist er natürlich verewigt.
Der uns diesen Wettbewerb geschenkt hat.
C, zweimal, weil einmal ja nicht ausreicht, denn er ist ja nicht nur der amtierende Präsident, sondern auch die Inspiration für den Wettbewerb.
Die Inspiration für den Fußball. Ich würde auf C gehen.
Ja.
Also wirklich zweimal graviert.
Ja.
Das kann nicht sein, nein.
Doch, die haben eine neue Trophäe geschaffen und Infantino war sich nicht zu blöd, seinen Namen gleich zweimal in diese Trophäe einzugravieren.
Wo denn? Weißt du das auch?
Ja, also wo, weiß ich nicht genau, aber...
Gut sichtbar, zweimal gut sichtbar.
Also ein Schriftzug lautet halt Gründungspräsident Gianni Infantino. Ich glaube, das ist dann die Unterschrift, ne, wo er da unterschreibt. Und der, ja, der andere ist halt, nennt ihn als Inspiration für das Turnier.
Nein. Also, ich sag mal, wenn du sehr eitel bist, ne, dann machst du den Gründungspräsidenten. Ne? Dann ist das okay, ja. Aber die Inspiration für den Fußball, weiß ich nicht. Eher nicht.
Ja, für das Turnier nur, ne?
Ja, nur fürs Turnier. Ne, dann ist es okay. Ne, dann passt. Okay, ne, dann absolut nachvollziehbar. Nehme ich.
Ich finde eigentlich, wäre ein drittes Mal wäre auch noch okay gewesen, als bester FIFA-Präsident aller Zeiten. Hätte man ja auch noch, den Platz hätte man ja gehabt.
Ja, so klein ist er ja nicht.
Eben. Aber vielleicht kann man das ja noch nachträglich hinzufügen, so eine Gravur.
Ja, also das ist ja, absolut möglich. Und ich finde die zweimal, finde ich, gerechtfertigt, okay. Und jetzt kann man mal noch überlegen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der noch eine Legislaturperiode dranhängt und dann wird die ja auch nochmal ausgetragen irgendwann. Ich freue mich.
Der Gianni.
Für ihn.
Vielleicht kann man für auch ihn, den ganzen, ja. Also warum muss es auch Club-WM heißen? Kann es nicht auch einfach Infantino-WM heißen?
Ja, ich denke, wenn er abtritt, wird das auch so genannt. Dann wird das umgenannt.
Ja, in Memoriam.
Ja. Yeah.
Vor allem, und das, wir sind ja schon beide relativ alt. Kannst du dich noch an die Zeiten erinnern, als man dachte, Sepp Blatter wäre der schlimmste FIFA-Präsident aller Zeiten? Danach kann es ja nicht noch schlimmer werden.
Also ich glaube, wenn man so die letzten 20 Jahre betrachtet und was da auch alles so rauskam, wird es, glaube ich, nicht besser. Sondern ich glaube, das bewegt sich immer weiter in die andere Richtung.
Wie hast
du
es am Anfang des Podcasts gesagt? Das ist eine negative Lernkurve.
Das ist korrekt. Eine Lernkurve mit negativer Steigung.
So ist es. FIFA kann man nicht sinken.
Ich will eigentlich gar nicht lachen, aber der war auch nicht so schlecht. Der war nicht so schlecht. Ich will dir das nicht geben. Kommen wir mal zu den schönen Sportarten im Leben. Ich war am Wochenende war ich beim Handball, beim Final Four der Champions League in Köln, in der Lanxess Arena. Und im Unterschied zum Fußball muss ich sagen, dieses Auftaktprogramm, die Eröffnungszeremonie mit Liedbeiträgen und da war so eine Big Band, das gefällt mir. Irgendwie gehört das da mehr dazu. Also da finde ich das in Ordnung. Und da waren 20.000 Leute in der Halle und ich hatte das Gefühl, für die war das auch absolut in Ordnung. Aber beim Fußball ist es für mich trotzdem verstörend. Aber da in der Halle mit dieser Big Band, das hat richtig Spaß gemacht.
Ja, ich erinnere mich auch noch, wann war denn die Handball, war es WM oder EM in Köln letztes Jahr im Januar?
Ja,
oder ist es schon zwei Jahre her? Kann auch sein. Auf jeden Fall war ich da auch wieder da und fand auch stimmungsmäßig, das macht einfach Bock. Man lässt sich auch total mitreißen, finde ich, oder?
Ja, voll. Und es ist ja so, dass du hast ja auch viel mehr Action als beim Fußball. Du hast auch nach jedem Tor wird ja auch eine Musik eingespielt. Und die Musik wird teilweise auch laufen gelassen, da sind die im Angriff schon. Also wenn die dann langsam den Angriff aufbauen, da läuft die Musik trotzdem noch so 2-3 Sekunden mit rein. Was ja beim Fußball zum Beispiel nie geben würde. Und da wird dieser Entertainment-Faktor und diese Unterhaltung und das Mitmachen des Publikums ja auch so ein bisschen künstlich noch erzeugt oder noch verstärkt. Und da bist du einfach die 2x30 Minuten, bist du einfach, ja, sehr gut unterhalten. Egal wie spannend das Spiel auch ist, weil ich war das erste Spiel dann von den Füchsen, die haben deutlich gewonnen mit 10 Vorsprung im Endeffekt gegen Nantes, aber ich war trotzdem sehr gut unterhalten, auch wenn es nicht so spannend war.
Genau, weil das ist natürlich das, was ich so ein bisschen schade finde manchmal beim Handball. Beim Fußball ist es ja dann doch so, wenn du selbst bei Bayern gegen Köln oder Bayern gegen, was weiß ich, Heidenheim oder so, kann's ja, muss ja nicht immer Köln sein. Ne? Kulant. Kann es ja trotzdem auch nur 1-0 für die Bayern stehen und dann kann es ja immer noch passieren. Also das ist ja dann doch oft der Fall. Während beim Handball, wenn du Pech hast, ist halt ab der Halbzeit sogar schon klar, wie das Ding ausgeht. Wenn die einmal mit 5, 6, 7 Toren führen, ist es ja dann oft auch schon durch, ne?
Ja, es ist natürlich dann auch schwer, da irgendwie nochmal ranzukommen. Aber trotzdem gibt es, glaube ich, im Handball immer mehr so Geschichten, wo so Dinge auch mal nochmal gedreht werden. Also ich habe mit einem da geredet, der meinte, früher, wenn du 4 vor warst und da war noch eine Viertelstunde, 20 Minuten zu spielen, da war das Ding durch. Und das ist jetzt auch nicht mehr so, weil es teilweise auch sehr, sehr schnell wurde, glaube ich, im Vergleich zu noch vor 20 Jahren durch gewisse Regeländerungen, dass das Spiel auch einfach extrem schnell gemacht werden kann. So, das hast du jetzt am Samstag auch wieder gesehen. Da fällt ein Tor, da ärgert sich keiner drüber. Der Torwart holt den Ball aus dem Netz, wirft das Ding Richtung Anpfiff oder Mittelkreis. Und da gibt's ja diese schnelle Mitte, da kannst du ja direkt weiterspielen, egal ob irgendjemand noch im 7-Meter-Raum liegt oder da im Strafraum liegt oder nicht, sondern da geht's ja direkt weiter und da kann es eben sein, dass da mal innerhalb von einer Minute insgesamt 4 Tore fallen. Und das wundert dann eben keinen mehr. Und das macht's eben auch so unterhaltsam.
Also auch spannender als die Club-WM.
Ja, für mich auf jeden Fall.
Aber gut, hat das Final Four, haben die einen Pokal, wo 2x Infantino eingraviert ist?
Ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja, peinlich.
Da ist der Fußball noch ein bisschen voraus, ne?
Ja, ist schon geiler bei uns. 2x Infantino, tja. Habt ihr nicht. Handballer da. Naja.
Aber ich habe eine spannende Nachricht aus dem Handball gelesen dann. Und zwar ist die Saison ja eigentlich zu Ende, aber es gibt jetzt einfach ein Nachholspiel in der zweiten Handball-Bundesliga. Und zwar wurde eins so gewertet, dass es wiederholt werden muss und dass sich da noch komplett alles verschieben kann. Da können noch Mannschaften absteigen, die eigentlich jetzt schon den Klassenerhalt gefeiert haben.
Und es wurde also auch erst nach Saisonende entschieden, dass das wiederholt werden muss, oder was?
Genau.
Und warum?
Wie das Bundesgericht des Deutschen Handballbundes entschieden hat, muss das Spiel zwischen TuS Essen und dem Dessau-Rosslauer HV wiederholt werden. Was besonders brisant ist, weil Dessau bei einem Sieg Essens nachträglich absteigen und der ASV Hamm-Westfalen doch noch die Klasse halten würde. Bis zum 30. Juni muss die Partie nun wiederholt werden. Also es gab Stand letzter Woche noch kein Nachholtermin. Eine Revision gegen die Entscheidung des DHB-Bundesgerichts ist nicht möglich. Also das muss auf jeden Fall gespielt werden. Also es ist immer noch ungewiss gewesen letzte Woche. Es hat HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann hat klargestellt, das wird ganz sicher wiederholt und wird dann neu gewertet. Und zwar musste wiederholt werden, weil Protest eingelegt wurde. Nach einer Zeitstrafe in Spielminute 58 und 2 Sekunden hätte der DRHV das Spiel in Unterzahl mit 6 Spielern beenden müssen. Nach einem Timeout wenige Sekunden vor Spielende standen jedoch 7 Spieler auf dem Feld. Laut Gericht lag dadurch ein Regelverstoß von Zeitnehmer und Sekretär vor. Also ja, deswegen muss es wiederholt werden oder muss das jetzt wiederholt werden und es kann sich alles noch, ja, nochmal ändern. Aber das Ding ist eben, dass eine U21-Weltmeisterschaft ist, beziehungsweise eine Vorbereitung und da ein paar Spieler einfach dabei wären. Teilweise sind Leute unterwegs auf Großturnieren. Das ist einfach
vielleicht auch im Urlaub ganz einfach wild. Manche, oder?
Ja, mit Sicherheit haben die auch das Ganze so ein bisschen geplant. Also das ist auf jeden Fall ein wildes Ding. So nach der Saison einfach müssen die gucken, wer ist überhaupt verfügbar, wen kann ich denn zusammentrommeln, um dann das Spiel zu spielen, das eventuell wirklich noch um Abstieg und Nichtabstieg entscheiden kann. Muss ich sagen, ist ein krasses Urteil.
Ja, also wir lernen, auf der einen Seite ist die zweite Handballliga sehr spannend, aber auch die haben keinen Pokal, wo zweimal Gianni Infantino ist.
Ne? Vielleicht können die das nachträglich noch machen. Das fand ich wirklich ein krasses Urteil und muss ich sagen, hätte ich gar nicht gedacht, dass es sowas irgendwie noch gibt. Dass auch der Prozess dann so lange dauert, dass sich das bis nach der Saison zieht. Das ist crazy.
Auch da muss die neue Regierung also dran. Bürokratische Hürden im Prozess
genau, die neue Regierung. Ja, ein Aufruf. Ansonsten habe ich nur noch eine Frage an dich. Hast du ein bisschen das Radrennen jetzt verfolgt?
Meinst du die Kriterium du Dauphiné?
Jawohl, genau die.
Ja, habe ich so ein bisschen verfolgt. Entschuldigung, muss ich mal kurz räuspern. Ja, das ist ja das wichtigste Vorbereitungsrennen für die Tour de France.
Ja.
Und hast du gesehen, ein deutsches Nachwuchstalent ist auf dem dritten Platz gelandet.
Ja, das ist genau darauf wollte ich hinaus. Ob wir da jemanden haben, der vielleicht uns im Radsport nochmal irgendwie da vorne mitmischen kann.
Der neue Ulle.
Der neue Ulle.
Florian Lipowitz heißt er.
Ja. Und er macht wohl einen sehr, sehr guten Eindruck.
Das wird spannend bei der Tour. Gleichzeitig muss man auch sagen, er ist Dritter geworden, aber die ersten beiden, Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard, waren leider auch wieder Welten für sich. Aber jeder auch nochmal in so einer eigenen Welt. Also Pogi hat Vingegaard stehen lassen und Vingegaard den Rest. So ungefähr.
Ja. Ja, ich glaube, das ist eh, darauf wird es wieder hinauslaufen bei der Tour, die zwei gegeneinander. Aber ich meine, das ist jetzt das erste Jahr, wo der Lipowitz so richtig auf dem Bildschirm erscheint. Und wenn er da bei der Tour ansatzweise irgendwie mithalten kann, das ist doch ein super Lernprozess. Und ich meine, das ist doch schön, dass man dann mit einem Deutschen auch mal wieder mitfiebern kann.
Finde ich auch.
Der im Gesamtklassement fährt.
Also das wird, ich freue mich auf die Tour de France. Das wird herrlich.
Ich auch.
Einfach wieder den ganzen Tag Radsport gucken.
Radsport gucken und bei Netflix ist auch die nächste Staffel Tour de France kommt noch raus. Ich glaube, es ist die letzte, so steht es zumindest da.
Ach, die letzte, machen sie es nicht weiter?
Also wenn ich das, ich gucke mal gerade nach. Ich meine, da steht letzte Staffel.
Das wäre ja traurig.
Ist schade, weil die Serie mich ja zum Radsport zurückgebracht hat. Aber da muss man wieder so, da muss man wieder so hin und her springen. So, was war letztes Jahr, was ist dieses Jahr? Weil es dann doch sehr parallel kommt. Letzte Staffel ab 2. Juli steht da. Ja, aber ja, es kommt auf jeden Fall eine neue Staffel raus, da freue ich mich drauf. Plus eben die Tour, bei der ich aber auch glaube, dass es wieder ein ziemlich klares Ding wird.
Ja, obwohl, man kann das ja nie so richtig vorher sagen, weil du brauchst ja nur einen schlechten Tag in 3 Wochen und wenn du Pech hast, ist der schlechte Tag eben auf einer Bergetappe und dann verlierst du auf einmal, also weißt du noch, vor 2 Jahren, als Pogacar eingebrochen ist, da hat er ja an dem Berg, glaube ich, 2-3 Minuten direkt verloren, ne? Weil er dann so auf einmal K.O. war oder einen Hungerast oder was auch immer hatte und dann wird dir da auch schnell weggefahren.
Das stimmt. Nur bei dem habe ich immer das Gefühl, der hat dann vielleicht mal einen schwächeren Tag, noch nicht mal so einen ganz schlechten, aber dafür hat er 3 überragende Tage noch.
Meinst du, es gleicht sich dann aus?
Ja, irgendwie schon. Und dann ist er doch, wenn es dann spitze auf Knopf ist, dann der dann noch was draufpacken kann. Weil vor 2 Jahren war es ja so, dass er ja auch eine Verletzung im Vorfeld hatte und jetzt nicht bei ganz 100% in die Tour gestartet ist. Plus, dass er vom Team her auch nicht so gut aufgestellt war wie Wiesmann damals mit Jonas Vingegaard. Und das ja gefühlt letztes Jahr extrem korrigiert wurde. Und da waren die, war ja sein Team mit ihm sehr dominant, fand ich.
Das stimmt. Na gut, wir werden es sehen. Vielleicht wird es ja auch ein Überraschungssieg aus Deutschland.
Das wäre natürlich sehr schön. Die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt.
Auf jeden Fall. Für Lipowitz.
Ja. Ja, das ist so grob meine Sportthemen, die ich jetzt hatte. Ja. Mit dem Fokus natürlich auf die Wahlarena.
Ja, also ich kann noch darauf hinweisen, dass auch am Freitag ein neues Heute Show Spezial kommt. Diesmal haben wir uns den Koalitionsvertrag vorgenommen und haben mal wieder den Hauptstadtjournalisten schlechthin getroffen, Robin Alexander, der aber, so viel kann ich schon verraten, eine herbe Niederlage im Interview mit uns erleidet.
Was?
Denn es ging dann um das Thema Verteidigungsfähigkeit und wir haben ihn gefragt, hier Boris Pistorius hat ja davon gesprochen, dass wir kriegstüchtig werden müssen. Nee, kriegsfähig hat er gesagt. Nee, kriegstüchtig, oder? Kann das mal jemand googeln? Dann hat unser Redakteur, der daneben saß, es gegoogelt und es war kriegstüchtig. Und da war er natürlich, von der Heute-Show auf meinem eigenen Terrain geschlagen. Also, das wird ein blamabler Moment, wer den nicht verpassen will.
Ich denke, ihr habt ja eine Trophäe dafür, für diesen Moment geschaffen mit euren Namen zweimal.
Ja, jeweils zweimal, genau.
Jeweils zweimal drauf.
Und in der Mitte steht trotzdem noch Infantino. Weil ich finde, das muss jetzt so eine goldene Regel werden, dass auf jedem Pokal, egal auf welche Sportart, müssen wir.
Egal, ob es überhaupt eine Sportart ist.
So ist es.
Ne? Bei jeder Wette.
Auch im privaten Gebrauch, wenn jemand irgendwas geschafft hat, hier hast du deine Bachelorarbeit geschrieben, Pokal mit Infantinos Namen drauf. Oder auch eine Urkunde, Doktortitel, Doktor. Ehrendoktor Infantino.
Ja, vielleicht können wir es durchsetzen. Ich glaube, es wird schwer. Aber vielleicht geht ja was. Es müssen nur die Ersten mit anfangen. Und dann, ne? Dann hat das eine Erdrutsch.
Das nennt man doch den Butterfly-Effekt, ne? Der Flügelschlag eines Schmetterlings kann dafür sorgen, um mal ein aktuelles Beispiel zu nennen. Es ist Krieg in Nahost und das sorgt dafür, dass Lutz van der Horst den Fernsehgarten moderiert. Das ist wirklich der Butterfly-Effekt, würde ich sagen.
Ja, so schnell geht's. So schnell ist man drin in der guten Sache, ne?
Ja, oder halt im Fernsehgarten.
Hey, lass den Fernsehgarten in Ruhe. Das ist ein Privileg, eine Ehre.
Eine Institution.
Ja.
So ja. Ist es. Und eine Institution dieses Podcasts.
Die Institution.
Ist natürlich der Witz des Tages, den ich auch jetzt wieder allwöchentlich hervorhole. Was macht eine Bombe im Bordell? Puff.
Naja.
Der Witz ist verpufft.
Genießen wir das schöne Wetter. Genießen wir das schöne Wetter hier.
Tschüss.
Tschüss.
Schlag und Fertig ist eine Produktion von Flutlichtfilm in Kooperation mit AMPM. Neue Folgen gibt's immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.